die Weinbrater.
Nagi und Nelly trinken Wein.
Weil wir es lieben.
Und mit euch teilen. Hoi Nagi.
Ciao Nelly.
Und hallo liebe Hörerinnen und Hörer zu einer neuen Folge von der Weinbrater. Letztens laufe ich so mit dem Nagi durch den Coop und dann schaut er zu uns Weingestell und sagt, ah, das ist ein Bordeaux, den müssen wir vielleicht mal probieren. Ist gerade Aktion gsi, also noch so dank der Aktion knapp unter der 30-Franken-Grenze von der Weinbrater.
Was haben wir genau gezahlt?
27 und sonst wäre, glaube ich, nicht 32 oder so. Gut, und jetzt schaut da ruf Chateau Meunet. Und jetzt wäre meine erste Frage, wieso bist du so zielgesteuert auf den Wein zugelaufen und hast gedacht, ah, den müssen wir mal nehmen.
Also zielgesteuert laufen sieht anders aus. Wir sind daran vorbeigelaufen, ich habe es per Zufall gesehen. Meunet ist ein Saint-Estèphe. Grundsätzlich kein riesen Saint-Estèphe, so wie man ihn kennt, aber gilt als gutes Chateau, wo man gerne probieren darf. Aber ich glaube, an dieser Stelle wäre es vielleicht noch spannend, wenn man gerade noch ganz kurz darüber zwitschert. Wir befinden uns jetzt in Bordeaux, einem von den grössten und renommiertesten Weinbaugebieten. Und wir reden dort doch von 112'000 Hektar Rebfläche.
Ja, es gehört ja wieder zu den inner komplexeren Weinregionen, weil jetzt in Bordeaux wieder zu verstehen, was ist wo und wie wird Wein bewertet, oder? Man wird noch drauf kommen, es gibt ein uraltes Bewertungssystem dort auch. Es ist eine komplexe Region, aber ja, versuch doch mal, das ein bisschen einzugrenzen, vielleicht auch gerade jetzt auf die Region aber Saint-Estèphe, wo jetzt der heutige Wein herkommt.
Mit Bordeaux haben wir ein Wort, aber drei Sachen, die man damit in Verbindung bringen kann, nämlich eine Stadt, Wein und eine Farbe. Ich würde gerne bei der Stadt starten, die ist dort an der Atlantikküste von Frankreich. Schlussendlich dort, wo zwei Flüsse, Garonne und Dordogne, zusammenkommen und dann schlussendlich zur Gironde werden, mit dem Brackwasserkanal ins Meer raus. Und auf der linken Seite haben wir das Médoc, dort ist Saint-Estèphe und in Saint-Estèphe ist Chateau Meunet.
Also zuerst mal Weingeschichte in Bordeaux. Da könnten wir jetzt auch wieder hunderte, tausende von Jahren zurück, oder? Hat irgendwie so mit den Römern angefangen. Und ich glaube, man kann es auch da wieder mal auf den Punkt bringen. Es ist ein bisschen ähnlich wie der Champagner. Dass man da so einen tollen Wein hat, das haben ja wieder mal nicht die Franzosen zuerst gemerkt, sondern das haben ja die Engländer dann gemerkt.
Ja, die Engländer, wo aber auch, man muss es sagen, Aquitanie, wo Bordeaux dazugehört hat, ich sage jetzt unter Anführungszeichen mal geerbt haben, das ist dann an die britische Krone gegangen. Und man hat ja den lieben Bordeleser dann auch gewisse Privilegien eingeräumt, wo meiner Meinung nach wirklich dazu geführt haben, dass die Verbindung England Bordeaux doch ein bisschen enger geworden ist.
Also es war auch ein bisschen das Machtspiel gewesen. Man hat die 70 grössten Familien im Bordelais dann auch zu Land verholfen, zu Macht im Weinbereich verholfen und vor allem hat man eben ein sogenanntes Klassifizierungssystem aufgezogen. 1855 ist das gewesen und das finde ich jetzt doch sehr, sehr verwunderlich. Auch heute noch ist genau das Klassifizierungssystem intakt, also man tut immer noch nach einem Regelwerk von 1855 bestimmen, welches sind jetzt so die guten Lagen, welches sind die weniger guten Lagen. Also irgendwie kann man nicht vorstellen, dass ein über 150-jähriges Regelwerk immer noch akkurat ist.
Ich kann verstehen, dass du gewisse Bedenken hast. Auf der anderen Seite muss ich jetzt gerade ein bisschen schmunzeln, weil der, der ja Traditionen, Geschichte und tiefgreifende Verwurzelung ja so lieb, ist ja eigentlich du, liebe Nelly. Und dass ja, du das jetzt gerade fast auf den Abprangern, das finde ich jetzt noch spannend.
Würde ich da schon noch ein bisschen differenzieren, weil Traditionen heisst nicht, dass man nicht auch dort, wo es nötig ist, muss mit der Zeit gehen. Und das finde ich darum besonders lustig, weil ja der Wein, den wir heute auf dem Tisch haben, von dem Chateau Meunet, der hat ein bisschen Pech gehabt, weil der ist einfach durch die Masche von dem Klassifizierungssystem so durchgefallen.
Nein, durchgefallen kannst du nicht sagen, weil vor allem Saint-Estèphe hat ja dann bei den Cru Bourgeois, wo Meunet ja auch dazugehört, doch mehrere Unterklassierungen dann auch noch vorgenommen gehabt, von exzeptionell zu, weiss der Gucker was, ich habe es gerade nicht alles präsent, also ich würde jetzt das nicht gerade alles so pauschalisieren, aber viel interessanter finde ich ja in dem Zusammenhang, das was du vorher gesagt hast, es ist eine alte Klassifikation, die sich durchzieht, aber die Modernisierung hat trotzdem Einzug gehalten. Nämlich, sei es Kritiker, sei es Degustatoren, Sei es die Entwicklung vom Weinbau selber hat dazu beigetragen, dass man heute nicht kann sagen, ja, ein Premier Grand Cru ist das einzige Ware, sondern es gibt auch Deuxième, die an der grossen Konkurrenz machen und das ist ja dann auch das Schöne. Und ich glaube auch das Spiel, wo wir dann wieder gerne beobachten tun.
Ja, genau. Also das ist das Lustige auch jetzt in dieser Region Saint-Estèphe, oder? Also die Nachbarn von dem Château Menet, das ist ja Deuxième-Klassierte und eine Troisième-Klassierte Château sind das, oder? Und das Deuxième-Klassierte beispielsweise, also wenn man die Weinpreise anschaut, völlig absurd zum Teil, aber sind gleich hoch wie die von Premier Cru Gebiet. Also das zeigt für mich eigentlich mehr, eben, dass das Klassifizierungssystem vielleicht einfach nicht mehr verhebt. Aber ist eine andere Geschichte, kann man lange diskutieren. Auf jeden Fall, und das muss man festhalten, das ist die Grundlage von Bordeaux, wie Wein halt dort einfach eingeschätzt wird.
Liebe Nelly, ich glaube, das Klassifizierungssystem wäre mal etwas für eine History-Folge.
Gut, machen wir uns eine innere Notiz. Kommen wir zurück auf das Weingut Château Menet. Super interessante Geschichte, finde ich, weil eigentlich eines der ältesten Weingüter in der Region. Wir surfen dann vielleicht mal schnell durch die jahrhundertealte Geschichte durch. Und geändert hat es dort, wo es heute steht. Heute ist es nämlich im Besitz von einem Grosskonzern, nämlich von einer der grössten Banken in Frankreich und in Europa. Crédit Agricole, Milliarden schwer. Und die wiederum, die haben quasi eine Unterfirma, die heisst AC Grand Cru. Und dort in dieser Firma sind 4 Weingüter vereint. Also die Bank, ich glaube, sie machen auch noch Versicherungen, aber auf jeden Fall der Grosskonzern, der macht einfach auch noch Wein. Und wie jetzt aber genau der Betrieb in den Grosskonzern reingekommen ist, das finde ich, müssen wir schnell anschauen. Anfang tut es irgendwann 1250 und dort ein schöner Klassiker, wir haben ja über das schon mal eine History-Folge gemacht, sind die berühmten Zisterziensermönche in diese Gegend gekommen und haben mal in dem Saint-Estèphe so ein bisschen Wein anbauen.
Ja, und dann 1564 bis irgendwie so Mitte 17. Jahrhundert ist dann die Zeit von den Adligen und von den Bürgerlichen. Man hat Notare, Sekretäre von einem König, die sich dort reingeben können, die sich es leisten können, auch so Güter zu finanzieren und die dann selber auch zu betreiben. Und so fährt das auch so ein bisschen ja, mit der eben ganze Familiengeschichte, die du ja vorhin auch erwähnt hast, mit den 70 Familien, die auch von den Briten dann so ein bisschen bevorzugt worden sind, fand sich das so auf ein Abzeichnen, dass sich dort, ich sage jetzt mal, ein bisschen den Klungelfaden verbildet. Man kann aber im Fall von Menet auch sagen, das Ansehen wird natürlich auch gesteigert, weil dann der Bürgermeister von Bordeaux selber dann zumal sich dessen bemächtigen tut, sein Sohn führt es weiter. Eben, es ist so die Mischung. Die Familie ist drin, es sind die wichtigen Posten vertreten von den Leuten, die vor Ort auch etwas zu sagen haben. Aber richtig spannend wird es ja dann danach, weil so Mitte 17. Jahrhundert, dann so ab 1625, die lieben Feuillantenmönche kommen.
Genau, die Feuillantenmönche, und jetzt muss man sagen, was sind Feuillantenmönche? Das ist quasi ein abtrünniger Trieb der Zisterziensermönche, die noch viel radikaler wollen leben. Allerdings haben sich dann auch die Feuillantenmönche wiederum aufgeteilt in einen französischen Zweig, der radikaler lebt, und einen italienischen Zweig, der nicht so radikal gelebt hat. Aber das ist ein kleiner Exkurs in der Geschichte. Auf jeden Fall haben die Feuillantenmönche den Betrieb nachher übernommen, 1625, und zwar vom Vorbesitzer mit dem Versprechen, dass sie auf dem Weingut auch Gottesdienst abhalten. Leider haben die Mönche dann festgestellt, in dem Betrieb gibt es terroirmässig noch einiges rauszuholen, also sie haben das Potenzial gesehen. Und vor lauter Arbeitsamkeit haben sie dann gefunden, man verzichtet auf die Gottesdienste, aber investiert einfach auch Geld in das Weingut und haben dann noch ein Land dazu gekauft. Das ist dann so gegangen bis 1790. Und 1790 ist dann die Französische Revolution gekommen. Die hat die Mönche dann weggespült und so sind wieder neue Besitzer auf den Plan gekommen.
Ja, trotz der Revolution sind es dann eben Aristokraten gewesen, die das übernommen haben. Das ist die Familie Lütkens, Dusson und Fumel. Und ich würde jetzt einfach sagen, kurz und knapp, das ist dann fast so 150 Jahre so gegangen. Dann ist der Erste Weltkrieg gekommen und hat die Aristokraten rausgespült. Und dann ist eigentlich eine Familie aus Ruder gekommen, wo vor allem wegen dem Stinken mit dem Wein zu tun gehabt, kann man sagen.
Also ja, nach dem Ersten Weltkrieg ist das Chateau wieder auf den Markt gekommen und die Familie Cordier hat zugegriffen. Das ist eine Viehhändlerfamilie. Der Patron dort heisst Désiré, ist in dem Fall jetzt ein Mannenname, Désiré Cordier. Er hat das gekauft, nachdem er das Haus lange begehrt hatte, haben wir da noch irgendwo gelesen. Und der hat auch noch zwei andere Chateau besessen. Und er ist so ein bisschen zwiespältig der Ruf. Einerseits hat er so eine regionale Traubensorte wieder eingeführt, nämlich den Petit Verdot, wo durchaus auch Teil noch von dieser heutigen Flasche ist als Traubensorte. Andererseits sagt man ihm auch, was er besonders gut beherrscht hat im Weinmachen, ist einfach die Massenproduktion von schlechten Weinen. Und mit dem hat er offenbar auch international den Markt ein bisschen überspült.
Ja, weil der Herr Cordier hat ja auch sehr lange als Haus- und Hoflieferant von Mövenpick gegolten. Sagt man. Und auf der anderen Seite hat er aber auch wirklich namhafte Chateau-Obsessen. Also da reden wir wirklich so von Chateau Talbot, wir reden von Chateau Gruyolaros, wo auch ein Deuxième ist. Und diesen Wein gemein war, also zumindest in der Überlieferung, dass sie halt leider etwa namens einen sogenannten Cordier-Stinker hatten.
Genau, das ist einfach so ein, ja, Eigenschaft von dem Wein, den er hergestellt hat. Es gibt zwar, wenn man im Netz so ein bisschen liest, durchaus Leute, die den ein bisschen vermissen, oder? Die das quasi einfach assoziiert haben, wenn es so ein bisschen schmeckt. Ist das eine Charakteristik von dem Wein?
Also, ich habe ihn zweimal erlebt. Ich finde ihn jetzt nicht sonderlich erstrebenswert. Er ist aber auch irgendwo halt trotzdem zu einem Markenzeichen geworden, eben, wie du sagst. Und es gibt Leute, die sich dessen besinnen und das vielleicht auch vermissen tun. Ich finde aber, nein, lieber sauber geschaffene Wein, die so sind, wie ein Wein muss sein.
Also, die Ära von dieser Familie Cordier, die hat dann auch irgendwann geändert, nämlich 2004. Dort ist dann eben die Crédit Agricole auftaucht und hat dann das Weingut übernommen. Sie hat dann eine Önologin eingesetzt, dann Le Naour. Und ja, man hat auch ein bisschen Geld investiert und man hat ein klares Ziel gehabt, nämlich, dass das wieder ein Weingut von hervorragender Güte werden muss. So, unter dem Punkt stehen wir jetzt, also der Wein aus einem Grosskonzern raus, mit der Ambition, den richtig gut zu machen. Und was heute eigentlich ein bisschen schade ist, ist, dass ihr unsere Vordiskussion nicht gehört habt. Bevor wir ja Folge aufzeichnen, reden wir ja schon mal über den Wein und wie wir die Folge aufziehen wollen. Und ja, da haben wir jetzt relativ lange ein bisschen diskutiert, weil ich habe gesagt, okay, ein Wein aus einem Grosskonzern, das Produkt vielleicht gut, das werden wir dann nachher noch schnell herausfinden. Aber schwierig ist ein bisschen, ich kann dem Wein jetzt schon nicht viel Emotion herhängen, weil es ist jetzt halt nicht die Geschichte, dass der arme Winzer mit dem Blut von seiner Arbeit versucht, sein Weingütli irgendwie am Leben zu halten, sondern ja, es ist halt quasi ein Bereich von einem Grosskonzern, der halt darauf trainiert ist, jetzt da Umsatz zu machen für den Konzern. Und du hast das ein bisschen anders beurteilt, Nagi.
Also anders beurteilt? Nein. Es ist ja so, dass wir den Hang haben, dass man halt wirklich die Geschichte toller findet, wo der Mensch im Zentrum steht, der Mensch als kreative Kraft, als Schaffer. Und die ist natürlich ganz klar nicht gegeben, wenn ein Grosskonzern, sag ich jetzt mal, als Gesicht dort ist. Das andere, was ich aber hervorheben möchte, ist, ich meine, wenn ich jetzt nochmal so über das Phänomen Bordeaux nachdenke und auch über die Geschichte, oder? Und jetzt überlege, ja, maßgeblich sind 70 Familien in dem Ding drin. Und es ist niemals die ganze Masse an Weingütern ausschlaggebend für den Ruf von Bordeaux, für das, was man kennt. Man kennt eigentlich nur einen Bruchteil davon. Wir haben uns auch schon Güter angeschaut, die vielleicht nicht so bekannt sind. Und wenn ich die ganze Summe so ein bisschen zusammenziehe, dann muss ich sagen, ja, muss man es halt doch auch noch ein bisschen anders anschauen, weil vielleicht ist Bordeaux auch nicht der Ort der kleinen Winzer, vom einzelnen Menschen, der etwas macht, sondern es ist einfach per se schon anders ausgelegt. Aufgrund von seiner Geschichte und von seiner Tradition und Historie.
Ja, ich glaube, es hat einfach damit zu tun, dass man als Konsument auch so ein bisschen die eigene Romantisierung immer mal wieder ein bisschen in Frage muss stellen. Weil wie jedes andere Business auch, ist halt wie auch ein hochglobalisiertes Business geworden, wo halt gerade in Regionen, wie jetzt vielleicht Bordeaux oder auch in der Champagne, halt Grosskonzerne den Ton angeben. Im Bereich von der Champagne ganz klar, oder? Die meisten Häuser sind dort in einem Grosskonzern integriert. Und da kann man dann schon eben so ein bisschen, das finde ich, debattieren, die Emotion zum Produkt, Champagner, wo ganz viel Gefühl auslöst, zu den Marktrealitäten, wo man sich kann fragen, wie viel von dem ist einfach Marketing und wird das Gefühl bewusst ausgelöst. Aber das ist jetzt einfach eine lange Diskussion. Und ich finde, wo man es ein bisschen auf den Punkt kann bringen, ist, was immer sich lohnt, ist auch in so Regionen wie Bordeaux vielleicht eben noch die kleine Ausfindung zu machen, die es halt dann manchmal auch noch gibt.
Ja, also dass es nicht nur das blinde Markenvertrauen gibt.
Genau.
Aber wenn wir jetzt gerade über die Marke reden und ich die Flasche so vor mir in der Hand habe, gebe ich dir noch einen Schluck und dann würde ich doch sagen, liebe Nelly, schau doch auch noch mal schnell auf die Etikette.
Ja, also das Logo von der Crédit Agricole sehe ich jetzt doch nie getroffen. Ja, ich finde, es ist eine schöne Bordeaux-Etikette, weil sie jetzt nicht so super klassisch ist für eine Bordeaux-Etikette. Wir haben da so ein goldiges Dach drauf. Ich würde fast sagen, so mit Engelsflügel. Ich weiss nicht, ob das in das Gebäude repräsentiert. Es hat viel Gold drauf auf dieser Etikette. Die Typografie, finde ich, ist sehr schön gelöst und jede gewisse edle, anmutigte Flasche auf der Kapsel hat wieder Goldrändchen drauf. Und so. Also das mit dem Gold scheint man ein bisschen zu zelebrieren. Vielleicht ist das einfach der Bankaspekt an dieser Flasche. Viel Gold. Ja, aber jetzt tun wir es mal loslösen von einem Winzer. Sagen wir, das ist ein Wein, der halt aus einem grossen Konglomerat rauskommt. Du hast jetzt schon mal einen Schluck genommen. Was macht
es? Ich sage es jetzt mal so, es ist kein grosser Wein. Das ist vermutlich auch am Jahr geschuldet. Wo vielleicht ein bisschen schwieriger war. Was für mich aber über 100 ist, eine typische schöne Nase, sei es für die Gemeinde, sei es für die Region. Es ist super schön würzig, es hat ein bisschen Brombeere, es hat Krise, es hat dunkle rote Früchte drin. Am Gaumen hast du eine Frische, die Würze kommt auch wieder. Ich finde, jawohl, ein toller Rotwein, wo ich aber gerne etwas essen würde dazu.
Es ist so ein bisschen die Bordeaux-Assemblage da drin, oder? Mit 58% Cabernet Sauvignon, 31% Merlot und 11% vom Petit Verdot, eben dieser wiederbelebten Traubensorte von der Vorgängerinhaber von dem Weingut. Und ich finde jetzt auch, also wir haben jetzt 27 Franken gezahlt. Wenn ich es jetzt mit dem Wein so ein bisschen in Verbindung bringe, 27 Franken, kann man sagen, für einen Bordeaux günstig. Für das, was der Wein ist, vielleicht schon ein bisschen am oberen Ende. Aber ich finde das auch, es ist ein schöner, gut gemachter Wein, der eigentlich zu keinen Klagen Anlass gibt. Also man kann den auftun, man kann den sofort trinken, man kann den geniessen. Es ist alles irgendwie handwerklich tipptopp da.
Also ich will sogar noch weitergehen. Ich finde wirklich, für 27 Stutz ist das eine gute Flasche, wo ich sehr gerne ein bisschen Fleisch und, weiss nicht, vielleicht nachher auch noch ein Risotto dazu hätte, wo der Schmelz ein bisschen auffahren kann, weil du spürst, da ist Struktur rum, da ist auch eine gewisse Autorität da. Einfach, dass er halt noch ein bisschen jung ist. Aber genau darum glaube ich, das Essen dazu wird ihm gut tun.
Also jung, er ist 2017. Dass man in einer Coop-Filiale noch einen 17er aus dem Gestell rauszieht, finde ich auch noch interessant. Und du hast mir gesagt, 17 war gar nicht so ein gutes Jahr im Bordelais.
Ja, es war sicher nicht ein Jahr gewesen, wo jetzt die ganze Welt dem nachgerannt ist und das unbedingt hat wollen. Dann müssen wir uns noch bewusst sein, wir haben vorher 15, 16 gehabt, jetzt sind noch ein Preisanstieg drin gewesen. Und wenn dann der Jahrgang nicht top ist, dann kannst du ja nicht davon ausgehen, dass der Boden eingerannt wird und das Lager ausgeräumt wird. In Bordeaux sowieso nicht. Das ist ja Usus, dass grösstenteils immer noch ein bisschen Lager übrig bleibt. Aufgrund von der Preisentwicklungen. Aber da hier würde ich jetzt sagen, ja, eher ein mittelmäßiger Jahrgang, wo aber sämtliche Charakteristiken erfüllt. Ich finde auch für das Geld, wo wir das jetzt gekauft haben, ist das absolut in Ordnung. Und wie gesagt, ich freue mich nachher mit dir zusammen etwas zu essen dazu.
Also, Abschluss. Urteil, oder ist der Grosskonzern immer böse? Vielleicht in vielen Fragen ja. Im Fall von dem Wein löst er das ja ein, dass er den wieder zu einer neuen Qualität hat wollen führen. Das ist im Glas gut spürbar, dass das Bestreben da ist und dass man zumindest das Wein machen bis zu einem gewissen Punkt ernst nimmt, wenn man das so abliefert. Sollen Grosskonzerne in dieser Weinwelt mitmischen? Ich weiss es halt nicht. Einerseits ist es einfach eine Realität. Andererseits sperrt sich das in meinem Kopf halt immer noch ein bisschen so, dass vielleicht die Branche in vielen Teilen ein bisschen gesünder wäre, wenn da nicht zu grosse Firmen mitmischen. Aber das ist ein bisschen Wunschdenken. Ja, also den Wein kommt man im Laden noch über. Sichert euch den, wenn ihr könnt. Probiert einen Schluck. Lasst uns wissen, wie ihr den gefunden habt oder was ihr zu dieser Geschichte denkt. Das würde uns immer freuen. Man kann auf unserer Website kommentieren, www.dieweinbrater.ch. Man kann uns auf Instagram schreiben, da findet ihr uns auch unter Die Weinbrater. Und wenn ihr findet, hey, Die Weinbrater, die machen ihren Job gar nicht so schlecht, ich werde das auch finanziell ein bisschen unterstützen, dann kann man das auch machen, nämlich auf www.dieweinbrater.ch/trinkgeld. Das wäre es für diese Folge. Wir hoffen, ihr seid nächstes Mal wieder dabei. Bis dahin, gute Zeit. Tschüss zusammen und tschüss, Nagi.
Ciao, Nelly.